Gute und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Frag Calcio. Eure Fragen, unsere Antworten. Dieses Mal am Mittwoch, ihr wisst ja, Dienstag, Mittwoch, irgendwann kommt es immer. Ja, wir beantworten ja eure Fragen und die könnt ihr am besten immer stellen im One Football. Calcio Berlin, Community Tab. Mama mia, Alter, Blast from the Past. Ja, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen durch den Wind die letzten Tage, wie man so schön sagt. Sehr, sehr anstrengende Tage, viel, viel los. Und ich hoffe, ihr seht es mir nach, wenn ich noch zerstreuter bin, als ich das für gewöhnlich eh schon bin. Und bevor wir reingehen mit euren Fragen, gibt es natürlich ein Thema, das wir besprechen müssen. Und das ist die Champions League von gestern Abend. Erstmal Gratulation an den VfB Stuttgart. Es ist wirklich, wirklich toll, dieser Mannschaft bei der Entwicklung zuzugucken. Und man muss sich, glaube ich, manchmal nochmal vor Augen halten, wo man herkommt und dass man jetzt zum Beispiel gestern Juventus Turin geschlagen hat. Einen der größten Fußballclubs der Welt. Und man hat ihn nicht zufällig geschlagen, sondern hoch verdient, weil man es bis zum Ende extrem konzentriert gespielt hat. Und ich finde auch, dass man dann so ein Tor macht, ein spielerisches Tor, ein Mannschaftstor, plus eben der Superaktion von El Bilal Touré. Also wirklich Gratulation an den VfB Stuttgart. Es ist ein Fest, euch aktuell zuzugucken. Und damit meine ich jetzt gar nicht, ja, in der Bundesliga läuft es jetzt gerade vielleicht nicht 100%, so wie man es sich vorgestellt hat. Aber ich meine eben die Gesamtentwicklung VfB Stuttgart. Und was ich auch wirklich nochmal sagen will, ist, die haben am Wochenende eine Packung bekommen von Bayern. Eine Packung. Und die gehen da gegen Turin raus, dass du eigentlich vom Selbstvertrauen dieser Mannschaft denken würdest, die haben am Wochenende die Bayern geschlagen. Und das ist toll und das ist auch ein großer Verdienst von Sebastian Hoeneß und Coaching-Staff dieser Mannschaft über den fußballerischen Stil, den man entwickelt hat, das Selbstvertrauen zu geben, dass die halt wissen, selbst wenn wir in den letzten 4 Wochen ergebnistechnisch in der Bundesliga nicht jetzt übermäßig glücklich sein können, wissen wir, dass wir fußballerisch die allermeisten Mannschaften auf diesem Planeten dominieren können. Und dazu wirklich Chapeau, 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 großartig. Auf der anderen Seite Borussia Dortmund, der BVB, führen 2-0 gegen Real Madrid und verlieren 5-2. Und ja, wie geht man da jetzt ran? Ne? Denn ich glaube, die Stimmen, die rufen, Nuri Sahin hat dieses Spiel vercoacht und für den BVB verloren, sind laut. Und sie sind auch zu Recht laut. Darüber reden wir gleich nochmal. Was man erstmal dazu festhalten muss, ist, der BVB hat in der ersten Halbzeit, und das liegt auch an Nuri Sahin, einen guten Matchplan gehabt. Haben das sehr, sehr ordentlich gespielt. Und das muss man bei der Bewertung zumindest insoweit einfließen lassen, dass man sagen muss, okay, um ein 2-0 zu verspielen, muss man erstmal 2-0 führen und daran hat Nuri Sahin eben auch seinen Anteil. So, er entscheidet dann in der 55. Minute, also er entscheidet das mit Sicherheit in der Halbzeit schon, dass die Flügelverteidiger zu exposed sind, dass er der Meinung ist, dass man das gegen diese Qualität, und da hat er ja vom Grundgedanken her nicht unrecht, wie zum Beispiel Vinny Junior, nicht 30 Mal durchhalten kann. Und dann nimmt er in der 55. Jamie Gittens runter, kein Beino, nur Gittens, bringt dafür Waldemar Anton. Waldemar Anton an der Stelle muss man sagen, ne, spielt zum ersten Mal gegen Real Madrid, kommt in der 55., kassiert 5 Tore und fliegt zurück nach Dortmund. So stellt man sich das vor. Ich muss jetzt gucken, wie ich es mache. Also, erste Halbzeit BVB, geil, hat Bock gemacht, war bisschen banditenhaft, aber das ist ja in Ordnung. So, dann geht man in die zweite Halbzeit, man kommt schon raus und man merkt auch relativ früh, okay, das wird hier richtig dramatisch oder das wird hier richtig schwierig jetzt, dieses 2-0 zu halten. Und ich glaube, dass Nuri Sahin dann eben die falschen Schlüsse zieht. Er bringt dann eben Waldemar Anton für Gittens. Er nimmt dann Daniel Malen runter und er bringt dann irgendwann Emre Can auf der Flügelverteidigerposition. Jetzt, wenn man das nur so nüchtern liest, dann denkt man, ist der Mann bekloppt. Aber der BVB-Kader gab jetzt nicht unbedingt unglaublich viel her gestern. Ne? Also wenn man guckt, wer die anderen Optionen für Wechsel gewesen wären, das war schon ziemlich dünn. Das bringt mich dann eben auch zu dem Punkt, dass ich sage, ich hätte halt dann insgesamt erst später gewechselt und nicht eben 55., 64., die beiden, ich sag mal, Pressure Releases, die beiden einzigen Spielern, die man nach vorne mit Tempo was machen können, da runterzunehmen. Aber diese Entscheidung wurde eben getroffen und dann muss man eben auch sagen, spätestens als Emre Can da halt dann gegen Vinny Junior aufläuft, wird halt die rechte Defensivseite der Dortmunder komplett zerpflückt. Und ja, es ist mit Sicherheit kann man sagen, dass man das vercoacht hat. Ja, dass Nuri Sahin das vercoacht hat. Aber ich will ihn gar nicht verteidigen, ne, weil er hat das vercoacht. Aber man muss eben auch sagen, also wenn man halt so einen jungen Trainer holt wie Nuri Sahin, der gerade sein drittes Champions-League-Spiel oder sowas coacht, das erste Mal gegen Real Madrid. Also man muss, glaube ich, auch so ein bisschen einen Margin for Error, ein bisschen Spielraum für eben ein Vercoachen eines jungen Trainers lassen. Weil wenn du einen jungen Trainer holst, ist es unfair zu erwarten, dass der immer die richtigen Entscheidungen treffen wird. Ne? Also es ist schwer, dass jetzt heute, wenn man dann eben 5-2 auch noch in der Höhe am Ende eine Abreibung kassiert, das so zu betrachten. Aber ich glaube eben, dass man einem Trainer wie Nuri Sahin, ob man jetzt nach den letzten Wochen noch überzeugt von ihm ist oder nicht, das ist mal eine ganz andere Frage. Aber ganz grundlegend muss man in meinen Augen einem jungen Trainer durchaus ja eingestehen, dass er hier und da mal Fehler haben darf. Das gestern ist nicht gut gelaufen und ich finde, man kann auch in die Aussagen der Mannschaft ein bisschen was reininterpretieren. Der Kobler hat, glaube ich, gesagt, die Auswechslungen sind nicht mein Thema. Und für mich ist halt vollkommen klar, dass Nuri Sahin sich auch in der Pressekonferenz oder in der Postgame-Interview ein bisschen leicht gemacht hat. Ganz anders als Matthias Sammer. Der hat sich selbst sehr schwer gemacht, zumindest im Rest seiner Karriere von hier an out. Denn das war mit der größte Blödsinn, den ich seit langem im deutschen Fernsehen gehört habe. Also ach du Scheiße, wie ist der ins Bubbeln gekommen? Aber jetzt habe ich mich wegen Matthias Sammer. Guck mal, ich bin gerade selbst zu Sammer geworden. Ich habe meinen Punkt verloren und bin einfach ins Schwafeln gekommen. Als nächstes muss ich sagen, ich bin Deutscher. Ich versuche mich immer an meinen Punkt zu erinnern. Naja, für alle, die Matthias Sammer-Rede nicht gesehen haben, ihr findet sie bestimmt auf Twitter. Das war ziemlich wild. Naja, that being said, der BVB fährt niemals nach Madrid als Favorit. Der BVB fährt niemals nach Madrid, um dort zu gewinnen. Und der BVB war gestern deutlich näher dran, als das viele ihnen zugetraut hätten. Und hat es am Ende dann trotzdem bitter verloren, ärgerlich verloren. Ich sage aber auch, wenn der BVB da halt 2-1, 2-0 verliert, dann redet da heute natürlich niemand drüber. Jetzt tut es so weh, weil man eben näher dran war. Und die grundlegende Herangehensweise gerade in Halbzeit 1 fand ich in Ordnung. Aber Nuri Sahin wird eben selbst am besten wissen, dass das nicht ideal gelaufen ist. Die erste Frage, denn das war ja jetzt einfach aus dem Stegreif, kommt von Leo, der Profi. Servus Nico, Boniface zeigt fast wöchentlich, wie man es nicht macht. Was waren deine Top 3 Jubel in der Fußballgeschichte? Von einer Skala von Bäckerfaust bis NFL-Endzone-Tanz, wie weit darf ein Jubel gehen? Grüße aus der Heimat des Fliederkrauts. Also, natürlich gar keine Idee. Ich wusste jetzt auch nicht, dass Fliederkraut eine ausgemachte Heimat hat. Ich würde behaupten, das müsste im Südwesten irgendwo liegen. Ich guck mal, Heimat des Fliederkraut. Also ich sag Südwesten, ich sag Baden-Württemberg. Also hier steht eine fruchtbare Hochebene südlich von Stuttgart. Fliederkraut! Nein, das ist die Kacke, die der BVB der VfB auf dem Sondertrikot hatte. Eieiei, ja, klar, kenne mich aus, schämt euch. Okay, ich habe kein ultimatives Ranking der besten Torjubel gemacht hier, aber ich habe einfach ein paar Jubel mitgebracht, die mir sofort eingefallen sind und will das hier als offene Diskussion nehmen in den Kommentaren, dass ihr die besten Jubel aller Zeiten reinschreiben könnt. Wie gesagt, nochmal, null Anspruch auf Richtigkeit, ich habe einfach nur mir ein paar ikonische Jubel rausgesucht aus verschiedenen Gründen, die ich hier erwähnen will. Einer der ikonischsten Jubel, die es jemals gab, und wir haben sogar den Aufkleber hier irgendwo auf dem Tisch. 2017, 500. Tor für Barcelona, Lionel Messi, 3-2-Sieg gegen Real Madrid und dann im Bernabeu so sein Trikot hochhalten. Cold. Einfach cold as fuck. Iconic. Also gibt's nicht viel zu sagen. Ein Alltimer. Ich habe sofort dran gedacht, als ich am besten Jubel gedacht habe. Aber das geht eben auch von der anderen Seite, denn auch iconic für mich, der Kalmar-Jubel von Cristiano im Klassiko. Und Cristiano hat für mich auch den besten Trademark-Jubel. Den Warum ist es der beste Trademark-Jubel für mich? Weil es keinen anderen gibt, der, wo das ganze Stadion mitnimmt, macht. Ne? Das ist schon eine krasse Sache, weil es gibt natürlich großartige Trademark-Jubel. Ich würde auch aus deutscher Brille sagen, weil es so ein deutscher Jubel irgendwie ist, so unspektakulär und nüchtern, wie er ist, oder sagen wir im Rahmen Deutschlands so spektakulär, wie es geht, Miro Klose, der Salto. Dieser halb unathletische Salto, wackelig gestanden, für mich auf jeden Fall auch ein ikonischer Jubel. Aber ich würde sagen, Cristiano ist weit vorne mit dabei. Auch weit vorne mit dabei, Robbie Fowler Merseyside Derby gegen Everton, wo er nach wochenlangen Kokainanschuldigungen gegen ihn so getan hat, als würde die Linie schnupfen. Das ist einfach, es ist outrageous, es ist so frech. Das ist wirklich, das geht auch nur zu diesem Zeit ging auch nur zu dieser Zeit im Fußball, fand ich übertrieben witzig. Natürlich gibt's diverse Balotelli-Jubel von Why Always Me bis zum Postboten. Und noch der Pity-Jubel, der bösartigste Jubel, ist für mich Emmanuel Adebayor nach seinem Wechsel zu City von Arsenal, als er im 4-2 trifft, ich glaube zum 3-1, und wirklich über die gesamte Länge des Rasens sprintet, um vor den Arsenal-Fans zu jubeln. Das war auch schon, Banane. Aber ja, also der Fußball hat natürlich unglaublich viele ikonische Jubel hervorgebracht. Also ab damit in die Kommentare. Und wir gehen weiter zur nächsten Frage von Alex Forster. Und die lautet, Servus Nico, Felix Metscher fliegt beim BVB meiner Meinung nach stark unter dem Radar. Seine Anlagen sehen zum Teil überragend aus, technisch stark, offensive, defensive Qualitäten, bringt gute körperliche Voraussetzungen mit. Obwohl er fit ist, reicht es unter Schein aber bisher nur zu einem Startelf-Einsatz. Warum ist das so? Und siehst du seine Rolle perspektivisch bei BVB und Lazio? Grüße aus Bielefeld. Ja, Felix Metscher. Also ich habe ja nicht umsonst in 50 plus 2, wer es gehört hat, mit Basti Oczipka am Montag gesagt, dass ich glaube, dass Felix Metscher beim nächsten Bundesligaspiel in der Startformation steht. Da hatte ich noch gedacht, dass gegen Real Madrid Emre Can spielen würde, aber auch da hat ja dann Felix Metscher bereits den Vorzug bekommen. Oder Felix Metscher, ich hoffe, ich sag's richtig. Und ich muss wirklich sagen, für mich ist es eine sinnvolle Entscheidung, zumindest in allermeisten Fällen. Ich finde, der BVB hat in der Herangehensweise für mich zumindest gezeigt, dass sie das, was Emre Can machen soll oder das, was Emre Can machen kann, vielleicht auch, gar nicht so dringend brauchen. Dieses Profil eines Spielers, der vor allem defensiv stark ist. Und wir haben jetzt lange genug dabei zugeschaut, wie Emre Can versucht, den BVB-Spielaufbau anzuleiten, um zu wissen, dass das einfach schwierig ist. Und ich glaube eben, dass der BVB gegen die allermeisten Gegner und auch gegen den FC Augsburg in der Bundesliga die Rolle Emre Can nicht brauchen wird. Felix Metscher, jemand mit mehr Dynamik, jemand, der technisch besser ist, jemand, der defensiv nicht so gut ist wie Emre Can. Ja? Period. Keine Diskussion. Da können auch die Emre Can-Hater, und davon gibt es ja nun wirklich viele, so lange darauf rumreiten, wie man will. Emre Can ist defensiv natürlich der bessere Spieler, auch wenn ich fand, dass Felix Metscher das gegen Real Madrid wirklich richtig gut gemacht hat. Der hat sich reingeknallt in diese Zweikämpfe, er hat 11 von 13 gewonnen und insgesamt war das von Felix Metscher wirklich ein sehr, sehr ordentliches Spiel. Er ist natürlich einfach vom reinen Profil her viel eher Box-to-Box als Emre Can. Er fühlt sich viel wohler damit, ins letzte Drittel reinzustoßen. Er fühlt sich viel wohler damit, selbst den Abschluss zu suchen und ist in meinen Augen auch ganz klar der cleverere, bessere Passgeber. Vor allem ist er aber auch jemand, der viel eher mit dem Ball mal losstiefeln kann, weil er eine ganz andere Dynamik mitbringt als Emre Can. Und ich glaube auch, dass die nächsten 2-3 Spiele für Emre Cans Bundesliga-Saison 24-25 durchaus entscheidend sein werden. Denn wenn Felix Metscher es jetzt schafft, dass er da in diese Mannschaft sich reinspielt und der BVB anfängt, Spiele regelmäßig zu gewinnen, ohne defensiv in ganz große Bredouille zu kommen. Und jetzt gucken wir nochmal schnell nach, wer nach dem wer beim BVB ansteht nach dem Spiel gegen Augsburg. Bochum? Nee, Moment, die hatten wir ja schon. Scheiße, was passiert? Ich bin verloren gegangen. Wolfsburg im Pokal kommt danach. Leipzig, Mainz, Freiburg, Bayern, Gladbach in der Liga. Okay. Ja, also das ist für mich, es riecht nach Felix Metscher, 2, 3, 4 Spiele in Serie. Und dann könnte ich mir vorstellen, dass wir da einen Wachwechsel sehen. Denn Nuri Sahin will ballorientierten Fußball spielen lassen. Und ich glaube, Felix Metscher passt da auch nicht in die Rolle, die Emre Can sich vorstellt. Passt Felix Metscher auch nicht 100%, aber ich glaube, er passt besser als Emre Can. Und ich bin da komplett beim Alex. Ich glaube, Felix Metscher wurde bis jetzt ein bisschen zu wenig beachtet und wird jetzt bald eine tragende Rolle bei Borussia Dortmund übernehmen. Nächste Frage von Alessio202. Ihr könnt es einfach mal lesen, da muss ich nicht vorlesen. Wenn du das nicht lesen konntest, schreib dich nicht ab. Über 8 Millionen Deutsche können nicht lesen und schreiben. Da gibt es immer Möglichkeiten, das zu machen. Und ja, hat als Gag angefangen, meine ich aber ernst. Ne? Schreib dich nicht ab, lern lesen und schreiben, kein Problem. So, Cole Palmer. Kann Cole Palmer den Ballon d'Or gewinnen? Das ist am Ende des Tages die Frage. Also, ich frage erstmal euch eine Sache. Habt ihr in den letzten 10 Jahren einen englischen Spieler gehabt, den ihr cooler fandet als Cole Palmer, wenn wir Jude Bellingham und ich sag mal Bukayo Saka rausnehmen? Ich nehme mich nicht. Ich finde den Jungen übertrieben cool. Ich finde den Spitznamen Cole Palmer so gestört gut passend. Also, dieses Video, was ja viral ging, was ja in der Preseason das erste Mal viral ging, das ist ja das Wichtige, wo die ihm sagen, hier, zeig nochmal 1, 2, 3 Tore für Social Media und er fragt, was ist mit 4? Die sagen, ja, okay, zeig halt auch 4 und er macht einen Viererpack irgendwie am 8. Spieltag oder sowas. Es ist einfach nice. Und der Junge ist eiskalt, der Junge ist Fußball, ich sag mal, fokussiert sich komplett auf den Fußball in meinen Augen. Und das im bestmöglichen Sinne, das Video mit Kukureya, wo er sagt, nee, der ist tradable, non-rare. Die FIFA-Karte, es ist einfach todeswitzig. Und Kurzfassung ist diese. Cole Palmer legt Statistiken auf, mit denen man den Ballon d'Or gewinnen kann. Er hat in 55 Einsätze als Mittelfeldspieler, offensiver, ja, sehr offensiver für Chelsea. 55 Spiele wettbewerbsübergreifend, 31 Tore, 20 Vorlagen, sind 51 Scorer in 55 Spielen. Sehr, sehr, sehr stark. Klar ist aber auch, damit du eine Chance auf den Ballon d'Or hast, musst du in einer Mannschaft spielen, die zur absoluten europäischen Spitze gehört. Und da muss Chelsea erstmal wieder hinkommen. Die Statistiken alleine. Also wenn er das halten könnte und Chelsea gewinnt die Champions League. Oder die Premier League und kommt ins Champions League Halbfinale oder was auch immer. Ne? Dann ja, die Statistiken von Cole Palmer legen nahe, dass er den Ballon d'Or gewinnen könnte. Und ich muss wirklich sagen, und vielleicht bin ich da geblendet, aber wenn ich dem Jungen zugucke, kann ich es mir einfach vorstellen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass ein Transfer nochmal nötig wäre, was aber auch einfach daran liegt, dass in den letzten 12, 13 Jahren ja die Premier League wirklich gar keinen Stich gesehen hat, wenn es um die Ballon d'Or-Vergabe gab. Das könnte natürlich jetzt auch bald sich ein bisschen ändern, wenn einfach englische Vereine noch regelmäßiger anfangen, die Champions League zu gewinnen. Aber die Kurzfassung ist die, ich glaube, bei Chelsea kann er den Ballon d'Or nicht gewinnen, zumindest aktuell nicht. Ich glaube aber, dass der Spieler Cole Palmer die Anlagen hat, um zum besten Fußballer der Welt gewählt zu werden. Mit der nächsten Frage kommt Paul Co. 2784 ums Eck. Kurze Frage, wieso produziert England keine guten Trainer? Kurze Antwort. Und diese Antwort ist wichtig, denn, und an dieser Stelle eine Empfehlung, ich habe mal ein Video für Frontal 21 gemacht über die Trainerausbildung in Deutschland. Die wird in Deutschland immer weiter, das wird ein immer engerer Flaschenhals, durch die da alle Menschen durchgehen müssen oder alle Interessierten, sowohl finanzieller Natur als auch anderer Dinge, die da dranhängen. England ist uns da, wie so häufig, einen Schritt weiter. 13.700 Pfund kostet die Pro-Lizenz in England. Das sind 13.700 Pfund. Das ist eine absurde Menge. Warte mal. Pfund in Euro. Es ist, also wird vergleichbar sein, es sind 16.486 Euro. So. Die Pro-Lizenz in Spanien kostet 2.000 Euro. Das ist ein Achtel. Ein Achtel. Jetzt gucken wir auf die totalen Zahlen. wie viele Pro-License-Inhaber gibt es in beiden Ländern. Und dann sehen wir in England 200 und dann sehen wir in Spanien 2200 in einem deutlich kleineren Land. Ganz einfach könnte man hier das Thema schon beenden, ne? Weil wenn du 2200 Trainer ausbildest, ist die Wahrscheinlichkeit deutlich höher, dass ein guter dabei ist, als wenn du ein Zehntel davon ausbildest mit 200 wie in England. Und weil du in England eben 16.000 Euro bezahlen musst dafür, kann es sich kein Schwanz leisten, diese Lizenzen zu machen. 2.000 Euro sind da deutlich erschwinglicher. Es ist immer noch eine Riesenstange Geld, darum geht's nicht. Aber es ist viel realistischer, für einen Interessierten 2.000 Euro aufzubringen, als 16.000, 17.000 Euro. Und dann kommt noch ein nächster Punkt dazu. Und ich habe nämlich extra mal durchgeschaut, wie das bei den englischen, ja, bei den Namen, bei den großen Spielernamen, die Trainer geworden sind, ist. Gerard, Lampard, Rooney. Alle drei sind statt in die Trainerausbildung gegangen, direkt in Jobs gegangen. Und das ist jetzt alles nur Meldungen, Pressemeldungen. Steven Gerrard 2,5 Millionen Pfund bei den Rangers verdient, Lampard 1 Million bei Derby, Rooney 1 Million bei Washington. Fuentes, der Trainer von der spanischen Nationalmannschaft, hatte im spanischen Nachwuchsbereich für 30.000 Euro im Jahr gearbeitet, hat bei Alaves für 100.000 Euro gearbeitet. Und das bedeutet nicht nur, dass die spanischen Trainer diese Ausbildung machen, sie machen sie eben auch, weil der finanzielle Anreiz, direkt in den Job zu gehen, bei weitem nicht so groß ist. Und englische Coaches, große englische Namen, und bestimmt sind einige von diesen Namen, die ich gerade aufgezählt habe, auch talentierte Coaches. Aber sie machen eben das Einmaleins nicht. Und dann kommt man an einen Punkt, wo man halt sagen muss, okay, du machst es für die interessierten Amateure so teuer, dass es eigentlich sich nur Profis leisten können. Und nicht mal die haben Bock, es zu machen, weil die lukrative Jobs bekommen, wenn die direkt aus der Karriere kommen. Und ich weiß jetzt nicht, ich habe jetzt nicht die Trainer Rooney, Lampard und Gerrard super eng verfolgt. Aber es gibt Gründe dafür, dass sie da trainieren, wo sie trainieren. Und ich glaube einfach, dass der englische Fußball sich kein bisschen wundern muss, dass sie keine Trainer produzieren, wenn man eben es im Verhältnis zum spanischen Fußball anschaut. 200 Pro-Lizenzinhaber in England, 2200 in Spanien. AMH07 fragt kurz und knapp, wer kann die Bayern stoppen? Liebe Grüße aus der Brüder Grimmstadt am Main. Boah, ich habe das Gefühl, das müsste ich wissen. Was ist es denn? Scheiße, ja. Hanau. Oder Steinauer an der Straße. Nie gehört. Hanau, liebe Grüße an meinen Namensvetter Rudi Völler. Kurz und knapp, wer kann die Bayern stoppen? In der Bundesliga? Niemand! Die Bayern sind ganz klar das beste Team in der Bundesliga bis jetzt. Leverkusen wird sich bestimmt noch ein bisschen mehr fangen. Leverkusen wird bestimmt spielerisch näher drankommen. Ich glaube, die Bayern sind nicht aufzuhalten dieses Jahr. Ich glaube es nicht. Das ist die kurze Antwort. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass nach dem, was ich bis jetzt in der Liga gesehen habe, in der Bundesliga, irgendjemand den FC Bayern stoppen kann. Champions League, ganz anderes Thema. K.O.-Phase, ganz anderes Thema. Mannschaften mit einer ganz anderen Qualität nochmal als in der Bundesliga. Aber in der Bundesliga, wenn ich gerade eine Wette abschließen müsste, wäre mein Tipp, der FC Bayern wird Meister. Und ich wäre nicht bereit, auf eine andere Mannschaft zu wetten. Schildfrosch mit der nächsten Frage. Salve Nico, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, eine Präsentation über ein beliebiges Thema vor den Verantwortlichen aller Vereine der ersten und zweiten Liga zu halten, über welches Thema würdest du sprechen, mit welchem Ziel? Wale. Liebe Grüße an Valerius. ja. Also es wird jetzt viele Leute nicht überraschen, aber mein Thema wäre so grundlegend, warum deutsche Fankultur das schützenswerteste Element des deutschen Fußballs ist. Und Untertitel wäre, wer den ganzen Bums hier bezahlt. Ich habe in den letzten Jahren schon mehrfach darüber geredet, dass ich finde, es gibt eine kognitive Abkopplung im Fußball oder in den Verantwortlichen des Fußballs von der Fußballrealität, in dem Sinne, dass einfach vergessen wird, dass die Fans in Deutschland, die Fans in den Stadien, first and foremost, das sind die allerersten Leute, für die das Ganze stattfindet. Das sind die Leute, die als allererstes ihr Geld da lassen. Und wir wissen ja auch, dass in den Medien, in der Medienlandschaft es da schwierige Auslegungen gibt. Wir erinnern uns alle an Ricardo Basilikum, als er gesagt hat, die müssen sich mal wieder daran erinnern, wer den ganzen Bums hier bezahlt. Und tatsächlich der Auffassung war, dass Sky die deutsche Bundesliga finanzieren würde und nicht die Fans. Und für mich wäre es eben wichtig, einfach nochmal klarzumachen, allen Leuten klarzumachen, ey, das hier ist das Wichtigste. Und die gucken euch alle auf die Finger. Und ich glaube, dass es vielen Verantwortlichen, ich glaube, viele Verantwortliche haben kein Gefühl dafür, wie kurz davor man ist, noch weitere große Teile deutscher Fußballfans zu verlieren. Und ich weiß, dass diese Präsentation höchstwahrscheinlich nicht sonderlich erfolgreich wäre, aber es wäre mir sehr, sehr wichtig, das bei vielen Vereinen nochmal klar in den Vordergrund zu rücken. Und ja, also das Thema wäre, warum ihr Vereine ein großes Interesse daran haben solltet, Fankultur und Fans zu schützen. Die nächste Frage kommt von Prinz Riese 10 und ist eine kurz zu beantwortende Frage. Vertragslose Spieler. Wissam Ben Yedda. Warum hat er noch keinen Verein? Letzten 15 Jahre immer mindestens 20 Scorer. Bam, das ist crazy. Und warum ist der Mann noch nicht untergekommen? Und das Problem ist, relativ kurz zu erklären, weil er Sexual Assault Allegations gegen sich laufen hat und einen Prozess. Und die Fußballwelt weiß im Zweifel immer mehr als wir. Und man kann ja immer gucken, es gibt Spieler, die trotz Anschuldigungen wieder unter Vertrag kommen. Da ist im Zweifel immer vorher natürlich, wurde ein Berater und ein Rechtsanwalt konsultiert und man hat gesagt, okay, bei diesem Spieler kann man das machen. Und bei Wissam Ben Yedda ist man scheinbar zum Schluss gekommen, dass man ihn nicht aktuell unter Vertrag nehmen kann. Was das bedeutet, ich habe keine Akteneinsicht, ich weiß nichts. Was das bedeutet, kann sich jeder selbst einen Reim drauf machen. Aber du hast es selber in der Frage inkludiert. Wenn ein Spieler, der in den letzten 15 Jahren einer der besten Offensiven in Europa war, einfach keinen Vertrag findet, dann kann man davon ausgehen, dass die Allegations ernst zu nehmen sind, die Anschuldigungen. Und dann ist es auch genau richtig so. Oh, hier habe ich den Namen rausgelöscht, es tut mir sehr, sehr leid. Moini, es scheint sich herauszukristallisieren, dass es drei Mannschaften sind. Guck mal, wir nennen diese Person hier Big Sandro 1, weil Sandro unser Editor ist. Moin, es scheint sich herauszukristallisieren, dass es drei Mannschaften in der Bundesliga gibt, welche fast nicht konkurrenzfähig sind. Gehst du mit dieser Aussage mit oder siehst du für Pauli Holstein und den VfL Aspekte, welche Hoffnung machen könnte? Es ist tatsächlich schwer, ne? Es ist tatsächlich nicht einfach, ihnen Hoffnung zu machen. Wenn man da hinten drauf guckt, Tabelle von hinten nach vorne, 18. der VfL Bochum, 1 Punkt, 7 zu 17 Tore. 17. Holstein Kiel, 2 Punkte, 9 zu 21 Tore. 16. ist St. Pauli, die haben schon mal ein Spiel gewonnen, 5 zu 11 Tore. Und in diesen Statistiken 4 Punkte. Und in diesen Statistiken schwimmen bei allen drei Mannschaften die großen Probleme mit. Kiel und Bochum, Schießbuden, selbst nicht gefährlich, selbst machen sie mal ihre Tore, immerhin mindestens eins im Schnitt, aber kassieren eben viel, viel, viel zu viele Tore. St. Pauli ist viel zu ungefährlich, hat aber dafür eine solidere Defensive, kassieren aber auch mehr als ein Tor im Schnitt. Und wenn man dann guckt, wer sind denn die potenziellen Konkurrenten? Augsburg, Hoffenheim, Wolfsburg, Mainz, Gladbach. In dem Bereich bewegen wir uns ja dann schon. Union Berlin ist ja Fünfter, die können wir ja nicht reinziehen. Gehen wir doch mal durch. Hoffenheim. Haben gerade gegen Bochum gespielt. Und haben sich, das muss man sagen, seit dem Spiel gegen Bremen immer besser gefunden und sehen jetzt aus wie eine Mannschaft, die eher auf dem Weg nach oben ist als nach unten. Und eine Mannschaft, die natürlich, ob der finanziellen Vorteil der letzten 15 Jahre, einen Kader hat, der nicht zu vergleichen ist mit den anderen Mannschaften da unten drin. Der FC Augsburg, das ist wahrscheinlich einer der engsten Konkurrenten. Der FC Augsburg ist in meinen Augen aber deutlich besser als alle drei Mannschaften, die wir hier unten drin stehen haben. Bessere Qualität im Kader. Und eine Mannschaft, die außerdem uns so häufig gezeigt hat, dass es ihnen nichts ausmacht, bis zum Ende im Abschiedskampf zu kämpfen, dass sie nicht nervös werden, dass sie sich auch hinten raus noch retten können, habe ich vor den anderen Teams da unten. Wolfsburg, Kaderqualität, viel zu hoch, keine Diskussion. Mainz 05, Das ist eine Mannschaft, wo ich mir vorstellen könnte, dass sie noch da unten hinkommt. Aber Mainz 05 hat halt trotzdem 8 Punkte aus 7 Spielen gemacht, 11-12 Torverhältnis. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die irgendwann so, so schlecht werden, dass sie dann noch ganz unten reinrutschen. Und damit ist die Antwort, ich sehe es relativ ähnlich. Ich glaube, wir werden einen Kampf um den Relegationsplatz haben, wenn überhaupt. Und ich glaube, dass der Abstiegskampf dieses Jahr sehr, sehr langweilig werden könnte. Und dass wir tatsächlich 3 Mannschaften haben, die ja allen voran absteigen werden. Letzte Frage, off-topic, von Nille 2019. What the fuck? Aktuell ist Seven vs. Wild wieder sehr gehypt. Mit wem würdest du 7 oder 14 Tage in der Wildnis überleben wollen? Survival-Experten ausgeschlossen. Liebe Grüße aus dem Münsterland. Okay. Also was ich brauchen würde neben mir, sind so ein paar Mindset-Boys. Ne? So Jungs, die Jungs und Mädels, die nicht aufgeben. Deshalb habe ich Adasachi dabei. Von Berlin nach New York gelaufen. Und Hardest Geezer. Afrika, die Breite durchgelaufen. Beide bekloppt. Beide bekloppt und solche brauchst du, die einfach spiritmäßig vorangehen. Dann brauchen wir irgendjemanden, der selbst aus der kleinsten Kleinigkeit, wenn wir was zu essen, Gott bewahre, ich werde vielleicht auch Schlingen aufstellen und mit Hundefütter ködern, wenn wir das bekommen. Gott bewahre, wenn wir was fallen, brauchen wir jemanden, der es fangen. Brauchen wir jemanden, der es zubereiten kann. Timo von den Teasies, du bist dabei, mein Lieber. Hab ganz gesehen, was du da gestern Abend schon wieder gezaubert hast vorm Stream. Dann eine Person, wo ich einfach glaube, dass sie nicht klein zu kriegen ist und ich aber gerne in einem anderen Umfeld mal sehen würde. Lena Kassel. Sorry, Lena. Ich könnte mir vorstellen, dass es für Lena wenige Dinge gibt, die sie beschissener findet von der Grundidee, als 14 Tage in der Wildnis zu überleben. Aber sorry. Noch mit dabei, ich habe, glaube ich, 7 Namen aufgeschrieben, aber die sind jetzt alle dabei, ist André Schürrle. Da muss ich echt gucken, ne, wie lange ich das aushalte. Aber André Schürrle ist immer auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Und so ein bisschen spirituelles Gebrabbel, wenn man 14 Tage draußen ist, kann man auch mal brauchen. Mit dabei ist LeBron James. Einfach nur, weil ich mit dem gerne mal abhängen will. Es waren jetzt ja eigentlich schon 6, ich bin der 7. Aber weil ihr gesagt habt, keine Survival-Experten, nehme ich auch noch Stefan mit aus der aktuellen Staffel. Und das waren sie dann, meine 7 Kandidaten. Und das war außerdem Frau Kaltschuh für diese Woche. Recht herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Macht's gut.